Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende. Hier ist wieder Popkunstseele. Heute wie meistens als Trio, aber ein anderes Trio. Nämlich der liebe Marco hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Oder nicht im Stich gelassen, er hat einfach gerade ziemlich viel um die Ohren. Deswegen ist er nicht dabei. Aber natürlich ist der Gofi dabei. Hallo Gofi.
Hallöchen.
Ich bin der Jay und wir haben einen ganz wundervollen Gast namens Tim. Hallo Tim.
Ja, hi.
Ja, schön. Und wir wollen mit euch heute ein bisschen die Welt der Computerspiele anschauen und uns ja ein paar Gedanken darüber machen, inwiefern das Kunst ist, was daran so faszinierend ist, ob man das... ob das nicht ein riesen Zeitfresser ist, was weiß ich, was man da alles so sich
darüber willst du reden, Jay.
Überlegen kann. Naja, ich bin ja kein Zocker, ich bin ja sozusagen hier der Laie, der heute hoffentlich belehrt wird und nach dieser Folge schlauer ist, warum Menschen das so faszinierend finden und da so viel Zeit reinstecken. Gleich am Anfang das Outing, ich weiß eigentlich nichts, aber... komme dann vielleicht von einer anderen Ecke mit ins Boot.
Es stimmt ja nicht ganz, Jay, weil wir wollen ja darüber reden, wir reden ja heute über zwei Spiele, die auch verfilmt worden sind.
Richtig.
Und du bist ja nun mal ein erklärter Film- und Serien-Nerd und verbringst sehr viel Zeit damit, das zu schauen, ne? So wie andere Leute viel Zeit verbringen, genau. Computerspiele zu spielen. Und von daher, du kommst schon so aus einer Richtung, über die wir heute sprechen. Die Frage ist ja irgendwie, wie unterscheidet sich das Erzählen bei diesen beiden Formen? Ne? Was sind das für unterschiedliche narrative Formen? So, das fanden wir ganz interessant, die Frage. So, genau. Und Tim, du bist derjenige, der uns dabei sozusagen als Fachmann auf die Sprünge hilft.
Fachmann, das klingt gut.
Wie viele Stunden deines Lebens hast du schon verzockt?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also es hat Phasen gegeben, die sehr, sehr viel intensiver waren. Mittlerweile ist da nicht mehr so viel Zeit für, leider. Manchmal aber auch okay, ne? Also manchmal ist das auch gut, weil manchmal... Da hält man sich dann mit Sachen auf, wo man denkt, so, okay, macht das jetzt gerade eigentlich Spaß oder habe ich mich jetzt nur dran gewöhnt? So, ne?
Genau.
Also, ich kann dir das gar nicht sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Wie ein weiser Mann mal sagte, alles hat seine Zeit.
Genau, weißt du das?
Schön wär's.
Das muss jemand, also mindestens so weise gewesen sein wie der Jay.
Darauf hätte ich gerne das Copyright. Da würde ich haufenweise Kohle von so komischen Kavol-Kalendern kriegen. Weißt du?
Alright.
Sehr gut.
Tim.
Wer bist du?
Genau, wer bist du eigentlich, Tim?
Ja, was für eine philosophische Frage. Das versuche ich auch schon ziemlich lange.
Bist du möglicherweise der Protagonist aus meinem Roman?
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Tatsächlich hatte ich,
hab ich schon mal.
2011, genau wie Tim Tom aus seinem der Protagonist.
Du heißt doch auch Timotheus mit vollem Namen, Tim. Das stimmt aber, oder?
Ja, Timotee, ja, genau.
Timotee, also fast Timotheus.
Ja, fast, genau.
Okay. Ja,
ich habe das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, gesagt, so, ja, wieso hast du mein Leben geklaut, ne?
Also, ja, genau.
Genau, oder mein Leben verschriftlicht zu einem Buch, zu einem Roman. Genau, ja, ein bisschen was habe ich auch gemeinsam mit dem Protagonisten. Also ich mache selber auch Musik, auch zurzeit auch wieder in einer Punkband. Ich bin hier gerade auch in einem Proberaum, weil ich bin gerade umgezogen. Und da wollte ich euch den Hall ersparen und deswegen habe ich gedacht, ja, mache ich das mal von hier und das geht. Vielleicht was noch.
Wo lebst du denn?
Nächsten Monat, ich lebe in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, in einem kleinen, beschaulichen Örtchen namens Leopoldshöhe. Das ist bei Bielefeld, Ostwestfalen. Ich werde nächsten Monat 43. Ja, ich arbeite als Berater, psychosozialer Berater, beziehungsweise, ja, das nennt sich Fachberatung sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Also ziemlich hartes Thema, aber naja. Und als Ausgleich spiele ich gern Computer.
Ja.
Unter anderem, genau.
Also das ist bestimmt auch belastend, oder? Dein Job öfter.
Ja, mal ja. So. Also genau, da hört man manchmal Sachen, da brauche ich mir dann bestimmte Sachen im Fernsehen nicht mehr angucken, ne? Also irgendwelche Krimis oder so. Genau, die kriege ich dann auch schon so mit, ja. Genau, also das mache ich im Hauptberuf. Ansonsten habe ich noch eine eigene Praxis als psychologischer Berater in Detmold. Und genau, mache alles Mögliche noch und habe eigentlich viel zu wenig Zeit. Und dann bleibt eben noch weniger Zeit für Computerspielen. Und dann muss ich mir genau überlegen, was ich spiele. Und da kann ich dann nicht jedes Pups-Spiel spielen, sondern muss die richtig großen Knaller und Meisterwerke mir angucken. Genau. Und über einige von denen sprechen wir heute.
Geil, genau.
Genau. Genau. Und die sind so gut und deswegen wurden die auch verfilmt, beziehungsweise wurden Serien draus gemacht, ne, weil die sich einfach angeboten haben und genau, über zwei davon sprechen wir ja heute.
Genau, wir reden über Fallout und über The Last of Us.
Genau.
Beides großartige Spiele und beides, wie ich finde, wirklich ganz, ganz tolle Serien. Oder Jay, wie schätzt du das
ein? Ja, total. Also Last of Us ist, finde ich, eine wahnsinnig gute Serie. Die ist fantastisch gemacht. Da ich das Spiel jetzt nur von Let's Play-Videos kenne, das wurde ja vielfach schon gesagt, dass die Serie sehr nah dran war. Und was ich jetzt Let's Play-mäßig gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh wow, die haben sich wirklich Mühe gemacht, die Ästhetik und die Figuren und sogar die Musik quasi zu übernehmen und einzubauen und so. Also es ist genau, und es ist eine super geile Serie, Fallout auch, super, super hochwertig, großes Serienkino, möchte ich mal so sagen. Das macht echt Spaß, was aber natürlich auch an der Vorlage liegt, glaube ich. Und gerade bei Last of Us, ich weiß gar nicht, ob das die ersten waren, die so eine sehr narrative Spielweise in die Waagschale geschmissen haben. Wahrscheinlich nicht, aber zumindest ist es eins der bekanntesten Spiele, soweit ich informiert bin, was so auf dieser narrativen Ebene funktioniert. Aber dazu wirst du uns bestimmt gleich noch ein bisschen was sagen können. Ja. Genau, also Serien sind beide top, finde ich. Und von Fallout kommt jetzt ja im Dezember die zweite Staffel. Von daher passt das auch ganz gut, dass wir jetzt darüber sprechen werden.
Ja, ich freue mich darauf total. Ich habe The Last of Us selber auch nicht gespielt. Ich habe Fallout gespielt und auch sehr, sehr gerne. Ich bin sowieso, das kommt ja aus dem Haus Bethesda, dieses Spiel. Die auch sehr bekannte Spiele von Bethesda sind, ist zum Beispiel Skyrim. Das ist glaube ich, so ein Dauerbrenner bei ganz vielen gewesen. Der ist bei mir auch hunderte von Stunden gelaufen. Also damals, als ich noch gespielt habe, habe ich sehr, sehr, sehr viel Skyrim gespielt. Und Fallout ist eben aus demselben Entwicklerhaus. Und habe ich auch wirklich toll gefunden. Und ich habe mich über die Serie auch sehr gefreut, muss ich sagen. Mhm. Obwohl die, glaube ich, nicht überall wirklich gut angekommen ist, oder? Ja. Also wie habt ihr das wahrgenommen? Wie hast du die gefunden, Tim? Also hast du es gerne gesehen oder?
Ich würde mal sagen, also wir könnten die Spiele jetzt einmal ganz kurz vergleichen, um deine Frage zu beantworten.
Oh ja, okay.
Fallout ist ja an sich nicht so ein narratives Spiel wie zum Beispiel The Last of Us. Das ist ja eher Open World, das heißt, du gehst in eine Welt rein, die ist offen, du hast alle möglichen Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Es gibt sowas wie eine Hauptstory, die ist aber nicht ganz so relevant, sage ich mal, ne, wie bei The Last of Us.
Ja.
Und deswegen ist Fallout die Serie, die folgt jetzt keinem Spiel an sich, aber die nimmt sich natürlich sehr, sehr viele Teile, die auch in den Spielen vorkommen. Und als jemand, der die gespielt hat, denke ich mir so, geil, das habe ich wieder erkannt und das habe ich wieder erkannt und das und das und das. Da freue ich mich total drüber. Aber das ist ja blöd, wenn du eine Serie oder einen Film guckst und der spricht nur die Leute an, die Spiele gespielt haben und der funktioniert aber nicht für alle anderen. Und bei der Serie, also bei Fallout, war das ganz anders. Also da habe ich gedacht, die haben eine richtig intelligente, richtig gute Story in diese Spielewelt oder in dieses postapokalyptische Szenario gepackt. So. Und was ich auch sehr, sehr gut fand, sie haben vor allen Dingen, ich sag mal, diesen schwarzen Humor der Vorlage sehr gut eingefangen.
Ja.
So, ne? Also der geht halt so richtig auf die 12 und du denkst so, eigentlich möchte ich lachen, aber eigentlich ist das gerade zu krass, was ich da sehe, aber ohne Schmunzeln geht's doch nicht. Ne?
Ja, genau.
Also. Stimmt.
Ach, cool. Wie bist du so zum Spielen gekommen?
Tatsächlich war das so, kennt ihr noch den C64?
Ja, natürlich.
Den Brotbox?
Natürlich.
Also vom Hörensagen, ja.
Vom Hörensagen, genau.
Da habe ich auch gleich noch eine kleine Geschichte zu, ja.
Okay. Oh,
auf die bin ich gespannt. Da erzähl ich mal ganz kurz meine. Also mein Vater hat einen C64 und der hat irgendwie als Kind irgendwann in den 80ern, also 82 bin ich geboren, und dann habe ich gesehen, dass der da irgendwas drauf gespielt hat. Und später habe ich dann erfahren, das war irgend so ein Bruce Lee-Spiel, ne, mit so einem hüpfenden Männchen, so hüpfende Pixel. Und das fand ich irgendwie toll. Und dann habe ich irgendwann meinen Papa gefragt, Papa, darf ich da auch mal drauf spielen? So, ne? Und dann hat er, ich glaube, sein Lieblingsspiel war damals Impossible Mission. Also quasi, ne, das zum Film, also Mission Impossible, so, ne?
Ach so.
Ich fängt dann immer so an und es war total abgefahren, weil diese Chiptune-Technik damals auf dieser Brotbox war irgendwie yet another visitor, stay a while or stay forever. Ne, das ist dann immer sozusagen am Anfang und da musst du so 100 Puzzleteile einsammeln und dann hast du das Spiel durchgespielt und das habe ich meinem Papa auch immer gerne dabei zugeguckt und irgendwann habe ich dann den geschenkt bekommen sozusagen, ne, und dann habe ich mich dann da mal so durchprobiert durch die natürlich alle legal erworbenen Disketten, die dann da in diesen Diskettenboxen waren. Ihr wisst Bescheid, ne? Augenzwinkern. Und so bin ich zum Computerspielen gekommen und habe dann meinen richtigen eigenen PC gekriegt. Da war ich 12, also ja, 1995. Und ich habe meinen Eltern natürlich gesagt, ich brauche den zum Hausaufgaben machen, ist ja klar.
Logisch.
Ne? Aber ich habe denen nicht erzählt, dass ich ein paar Monate vorher bei einem Kumpel war und da habe ich das erste Command & Conquer-Spiel gesehen und gedacht, oh, das muss ich auch spielen. Ich brauche einen PC. Und genau, das war sozusagen meine Initialzündung.
Ja, schön. Jetzt zu Jay. Ja, nee, ich wollte nur C64. Ich bin ja nun schon, oder Goofy ja im Grunde auch, so alt, dass wir tatsächlich Jugendliche waren, als der C64 in die Welt geschmissen wurde. Und ich habe mich ja, ich fand das ja immer komisch mit diesen ganzen Computerspielen und so. Und in meiner Klasse gab es natürlich auch irgendwelche Nerds, die dann erst den C64 und dann Amiga und sonst wie und irgendwann auch selber programmiert haben und so. Naja, witzig ist, dass ich einen sehr, einen guten Freund habe, mit dem ich Abi gemacht habe. Der hat Musik für Computerspiele gemacht. Erst auf dem C64, dann Amiga. Der ist auch ziemlich bekannt damit. Chris Hülsbeck heißt der. Und
echt?
Ja, mit dem habe ich
der Abi gemacht. Der ist super bekannt.
Ja, super bekannt. Und der Witz war damals, während ich schon so, der hat für Star Wars Spiele und solche Sachen Musik gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mich ja nie für die Spiele interessiert, aber ich habe damals dann schon in Bands gespielt und der saß halt immer da und hat dann schon irgendwelche orchestrale Musik auf dem Computer gezaubert und so. Und dann kriegte ich irgendwann mit, dass der gefeiert wird wie ein Rockstar quasi in dieser Gamer-Community. Und ich dachte nur, hä? Ich bin doch der Rock'n'Roller, was ist denn hier los? Denn das ist doch ein Nerd, der sitzt doch nur vorm PC. Wie kann das sein? Ja, also Chris, falls du das hier hörst, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber ich liebe ihn. Ich habe ihn auch schon in Amerika besucht und so. Ganz, ganz toller Mensch, der halt wirklich ganz bekannte Computerspielmusiken gemacht hat. Ne? Also.
Ja.
Ja, das wollte ich nur so kurz erzählen.
Das ist ein wirklicher Rockstar in der Szene.
Yeah,
so, ne? Also, witzig, dass du den kennst. Das ist auch total witzig. Es gibt ja so eine Fanszene, die bis heute C64-Spiele entwickelt.
Ja,
auch,
echt, ne? Wirklich wahr?
Ich weiß noch, es gab vor ein paar Jahren, ja wahrscheinlich 2017, gab es den Landwirtschaftssimulator für C64 als nicht Remake, sondern D-Make, ne? Also mega geil.
Wie geil.
Also da gibt es so richtige Nerds, die halt sagen: so, ey, das ist Computerspielgeschichte, das müssen wir immer noch hochhalten. Finde ich voll
Aber
cool.
Aber abgesehen von diesem Nerdismus ist die Computerspielindustrie ja mittlerweile eine wahnsinnig große Industrie geworden. Ne? Also wir reden ja, es ist ja lange, lange her, dass das nur sowas war für irgendwelche kleine Freaks oder so, die da mit Brillen und mit Pickeln vor ihrem Rechner gesessen haben. Das ist ja wirklich eine millionenschwere Industrie mittlerweile geworden. Ne?
Total. Ja, der Chris ist damals in den Ende der 90er oder Anfang der 2000er tatsächlich nach Amerika gegangen, weil er dort von einer Spielekonsole-Firma quasi eingekauft wurde, um für die Musik zu machen. Also, ne? Ja, das ist echt, also da, wir haben damals alle große Augen bekommen, als er sagte, ich siedle um. So.
Genau. Ja.
Wahrscheinlich Microsoft mit der Xbox, nehme ich an.
Nein. Nee, das war damals Sega, glaube ich.
Okay, ja.
Wenn ich mich recht entsinne.
Das heißt, Tim, du bist so ein Zocker von Jugend an, sozusagen. Und das, du bist auch nicht irgendwann erwachsen geworden und hast gesagt, das ist doch Kinderkram.
Ja, genau, da warte ich noch drauf. Vielleicht kommt es ja irgendwann, dass ich erwachsen werde.
Ja, in den 40ern stehen die Chancen nicht schlecht. Ich hatte so das Gefühl, mit den 40ern fing ich an, irgendwie dann tatsächlich ein bisschen erwachsen zu werden. Ja, also nur so als...
Ja, aber ich meine, es gibt ja das Vorurteil, oder es hat es etlichen Jahren noch gegeben. Also Computerspiele zocken, das ist was für Jugendliche oder so. Wenn Leute das in unserem Alter machen... Ich glaube, es ist heute nicht mehr so, aber es war mal so, dann wird gelächelt, dann wird ein bisschen milde gelächelt und die Leute sagen, ach, echt jetzt? Ach, ist ja interessant. Komisches Hobby. So. Begegnet ihr es noch oder ist das, würdest du sagen, das ist mittlerweile normal, dass Leute in ihren 30ern, 40ern, 50ern eben einfach Computerspiele zocken?
Ich glaube, mittlerweile trage ich es mit Stolz. vor mich her. Also so, ich sag mal Mitte bis Mitte 90er bis Mitte Nuller Jahre, da haben wir die meisten LAN-Partys gemacht. Und da haben die meisten Leute uns auch gefragt, so, was macht ihr da, ne? Also ihr trefft euch irgendwie zusammen mit dem Computer und spielt da die ganze Nacht und Wochenenden und teilweise auch eine Woche. Und das war irgendwie immer komisch. Da musste man, und man hatte schon so einen gewissen Ruf irgendwie, ja, das sind irgendwie die, ne? Also Jay, du hast das ja vorhin irgendwie gesagt, ja, das ist so Zeitverschwendung irgendwie, jetzt werdet mal erwachsen, ne? Mach doch mal was Vernünftiges und so weiter. Und ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, ja, in deinen 40ern hast du angefangen, erwachsen zu werden. Da ist in mir die Frage hochgekommen, so, hast du dann aufgehört zu spielen?
Naja, ich spiele ja nicht. Ich gucke ja nur. Also.
Nein, nicht Computer zu spielen, sondern überhaupt zu spielen. Also das Leben zu spielen oder Brettspiele oder, verstehst du?
Ja gut, ich bin tatsächlich auch kein, also ich spiele Skat und das war's. Und Doppelkopf. Ja. Ich bin tatsächlich auch kein Spieler. Ich habe da irgendwie nicht so einen Hang zu. Ich mag Geschichten und deswegen liebe ich Filme und liebe Serien. Und dafür geht ja schon eine wahnsinnige Zeit drauf. Ich denke immer, wenn ich jetzt noch zocken würde, es geht einfach nicht. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich von diesem Virus niemals infiziert wurde. Aber ich würde sagen, meine Spielwiese ist eben sowas wie Filme und Serien. Und da bin ich immer noch nach wie vor über alle Maßen zu Hause. Also das hat nicht aufgehört mit den 40ern, will ich damit sagen. Aber ich glaube, erwachsen werden bedeutet auch nicht aufzuhören zu spielen. Also das wäre
furchtbar. Gar nicht. Und ich finde das ist eine sehr interessante Frage, Tim. Als ich angefangen habe, mich wirklich ambitioniert, um mit der Kunst zu beschäftigen, ne? Da ist mir schon auch aufgefallen, dass das auch etwas von einem Spiel hat. Ja. Künstlerisch zu arbeiten. Ob man jetzt Musik macht oder irgendwelche anderen Künste macht oder ob man jetzt Geschichten schreibt oder was auch immer. Das ist eigentlich ein Herumspielen mit den Möglichkeiten, die man da eben so hat und so ein bisschen experimentell zu schauen, was dabei vielleicht so entstehen könnte, glaube ich. Weil am Anfang ist ja erstmal nur eine Idee da und mit der spielt man und dann irgendwann entsteht etwas und ist dann halt da. Und im Zuge dessen habe ich auch wieder ganz neu mich angefangen zum Beispiel für Sport zu interessieren, also für das Sportspiel so, ne? Also weil mir das plötzlich klar geworden ist, ey, das Spielen ist eigentlich eine total wichtige Sache im Leben eines Menschen an und für sich so, also nicht nur im Leben von Kindern, sondern für Menschen überhaupt. Und dann habe ich angefangen, mich mit Taktiken zu befassen, im Fußball zum Beispiel oder habe versucht, neue Sportarten kennenzulernen, weil mich das Spiel an und für sich so fasziniert hat. Aber da habe ich, das war auch so, ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus. Also der Mensch hört in der Regel nicht auf zu spielen, egal wie alt er ist, ne? Oder?
Ja. Genau. Also es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, habe ich irgendwo gelesen. Nein, aber es gibt so tatsächlich fünf Arten von Spielern oder SpielerInnen, die so ein bestimmtes Ziel haben. Ne? Also zum Beispiel, du hast gerade Sport erwähnt. Es gibt die Leute, die so ein bisschen auf Wettkampf gehen, so, ne, auf Competition, so, ne, dann gibt's Leute, die in Spielen gerne socializen, ne, dass die sagen, okay, ich spiele gerne irgendwie online, irgendwas mache mit Leuten zusammen, dann gibt's Leute, die Completionist, also wenn es ein Spiel gibt, die wollen alles in dem Spiel machen, also jede kleinste Sache einsammeln und so weiter. Dann gibt's, glaube ich, Explorer, also Leute, die halt einfach in Spielwelten eintauchen und alles Mögliche gerne sich angucken wollen und fünfte habe ich jetzt vergessen. Die Story-Leute, genau. Also die, ja, genau. Eine gute Story wollen. Ne? Die sagen so, genau. Okay, mir ist irgendwie eine gute Geschichte wichtig und so weiter. Und da gibt es dann ja auch sozusagen dann die entsprechenden Genres oder so, wo man dann sagen kann, okay, da finde ich jetzt das, was ich mir jetzt gerade wünsche. So, ne? Und da spiele ich dann das, was ich gerade habe. Und also bei The Last of Us zum Beispiel, das ist halt ganz klar eher ein Spiel für Leute, die auf Story gehen. Das hat so ein paar kleine Rollenspielgeschichten, gerade was so diese ganzen Waffendinger, die man dann so findet und dann zusammenbauen kann. Das hat so einen kleinen Rollenspielcharakter, aber eigentlich geht es vor allen Dingen um die Story. Und ich würde noch weiter gehen, das Spiel lebt einfach von dieser Beziehung von Ellie und Joel. So, ne?
Genau.
Einfach wie sich das sozusagen im Laufe der dieses eigentlich ja Roadtrips sozusagen entspinnt und wie die so zusammenwachsen und wie das Ganze dann auch gipfelt. Also ich spreche jetzt über den ersten Teil, also das erste Spiel und die erste Staffel der Serie, wie das sozusagen im großen Finale dann auch ja gezeigt, so hier darauf ist es hinausgelaufen. Genau. Und bei Fallout ist es halt nicht so unbedingt, da ist es halt eher dieses Weltenerkunden und so weiter, ne? Und auch ein bisschen, also Sandbox im Sinne, kann man auch sagen, zu Open World, also da gibt es Unterschiede. Aber Sandbox, also so eine Sandkasten, und wegen, ich kann hier alles machen, was ich will. Ich habe irgendwie keine Einschränkungen so. Und alles, was ich mache, hat auch irgendwelche Auswirkungen. Und je besser Spiele schaffen, das umzusetzen, desto besser oder desto immersiver spricht man, also da spricht man von Immersion, desto immer immersiver wirst du in dieses Spiel reingezogen. So. Genau.
Ich habe eine Frage an dich, Jay. Nämlich, du hast doch Fallout nicht gespielt, nee. Das Spiel hast, genau. Kennst du nicht, aber du hast die Serie geguckt, ja. Ne? Hattest du als Serienzuschauer trotzdem das Gefühl, du kannst irgendwie Teil dieser Welt werden oder du wirst damit reingenommen sozusagen, obwohl du keine Vorkenntnisse gehabt hast?
Ja, auf jeden Fall, weil die Welt, die dir gezeigt wird, ist ja schillernd, die ist interessant, nach der atomaren Apokalypse und so weiter. Und dann sind die Figuren natürlich auch super, super interessant und lustig und schräg und so weiter. Und die Geschichte, also der Roadtrip, auf den du dann mit den Leuten gehst, ist ja auch total spannend, ne? Weil es kommt Umgebung und Geschichte und toll gemachte Action- und Charaktermomente. Das kommt ja alles zusammen, ne? Und das macht's dann. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, ich weiß gar nicht, wusste ich, dass das eine Spielverfilmung, irgendwann wusste ich es dann, aber ich glaube, am Anfang wusste ich es gar nicht, sondern dachte nur,
ach, das ist interessant.
Klingt gut und so, gucke ich mal, wir haben auch bei Popcorn Culture da eine Folge dazu gemacht, zur Serie. Und ich war sofort hooked, also weil die einfach auch fantastisch aussieht und wirklich super ist. Also für mich war die Umsetzung des Spiels natürlich komplett irrelevant, weil ich das ja gar nicht kannte. Genau. Aber wenn die, ich meine, und es gibt natürlich ja auch Spieleverfilmungen, die einfach echt langweilig sind, weil sie einfach ein endloses Jump-and-Run-Spiel sind. Ne? Ich denke an diese, wie heißen diese Horrorfilme, Resident Evil. Ja, ich finde, ich habe da mal ein, zwei von denen gesehen und irgendwie, die waren so langweilig, weil es so offensichtlich ist, dass es Spieleverfilmungen sind, weil dann muss die Heldin über irgendein Fließband rennen und irgendwelche Leute umbringen und es sieht aus wie in einem Spiel quasi, nur dass oben die Zahlen fehlen, wenn sie irgendeinen Zombie abmucks, ne, so 1000 Punkte oder so. Aber also ganz ehrlich, aber gerade The Last of Us und Fallout wo ich es nicht vergleichen kann, aber die als Serien perfekt funktionieren, ob du das Spiel kennst oder nicht. Also von daher.
Ja.
Das ist also schön, dass du es ansprichst. Es gibt, also ich als Fan und der die Spiele auch gespielt hat, bin total froh über jede wirklich gute Umsetzung. Ne? Also jede gute Spiel- oder Film- oder Serienumsetzung, weil wir wirklich auch schon vieles erlebt haben, was nicht so gut war. Könnt ihr euch an den Street Fighter Film mit Jean-Claude Van Damme erinnern zum Beispiel?
Nee. Ja, düster. Ganz
so
düster.
Ende der 90er oder so. Ja, ja, genau. Also weil ihr euch nicht erinnern könnt, war er halt auch nicht gut. Der war einfach irgendwie witzig. Das war auch einfach nur was für Fans. Ja, cool, den kenne ich aus dem Spiel und so weiter. Aber es war einfach kein guter Film. So, ne?
Ja,
und bei The Last of Us, sag ich mal, war die Vorlage ja einfach schon so filmisch gut, sag ich mal. Und das war auch was, ich weiß noch, als ich dich angesprochen hatte, Goofy, so, ey, macht mal was über Computerspiele, habe ich gesagt, so, also sowas wie The Last of Us habe ich vorher echt noch nicht gesehen, auch in Filmen nicht, ne?
Ach so.
Also, dass ich gesagt habe, wie man sozusagen so einen so emotional auch reinziehen kann, ne? Gerade auch in diese Beziehung zwischen den beiden Protagonistinnen. So, ne? Und da habe ich gedacht, okay, da können wirklich viele Filme oder auch Serien, die das versuchen hinzukriegen, können sich warm anziehen. So, ne? Und von daher war die Vorlage richtig gut.
Ja. Total irre.
Das stimmt.
Da habe ich heute nämlich so ein Let's Play-Video gesehen von jemandem, der quasi The Last of Us zum ersten Mal spielt. So, ne? Und er sagt, ja, ich bin aufgeregt, hier neues Spiel, also es ist schon ein relativ altes Video, ne? Neues und hin und her, bla bla bla, aber jetzt hab ich's und jetzt spiele ich das mal. Und das ist ja am Anfang, wie in der Serie auch, geht's ja 20 Jahre vor der eigentlichen Handlung los und er spielt so und es gibt so diese Sequenz mit der Tochter von dem Hauptdarsteller und es beginnt ja auch mit ihr. Also du denkst eigentlich, sie ist die, um sie geht's, so, ne? Denkt man ja bei der Fernsehserie auch, haben die genauso gemacht. Und dann spielt er da so und die ganze Zeit, ja, hier, geil hier, ich kann mich bewegen und es läuft super hier und los, auf die Zombies und so, ne? Und ja, schon gut gemacht hier, die Grafik und so, also ne, die reden ja dann immer so dabei. Und dann kommt halt diese Szene am Ende des ersten Aktes, wo sie erschossen wird, ne? Und plötzlich ist dieser und es ist ja dann dramatische Flucht erst vor den Zombies, dann ist dann Soldat quasi Rettung, aber dann schießt der Soldat auf die beiden, den Vater und seine Tochter. Und dieser Let's Player die ganze Zeit noch, ja los, knall sie ab und plötzlich wird er komplett ruhig und sagt 2 Minuten lang nichts.
Ja.
Und sitzt da mit einem offenen Mund. Weil sowas hat er in einem Computerspiel noch nicht erlebt. Und dann irgendwann sagt er, Leute, ich verdrück hier gerade eine Träne. Wo gibt's denn sowas? Ich spiele ein Computerspiel. Ja. Was ist denn hier los? Und das kann halt dieses Spiel oder diese Serie, weil sie bestimmte Emotionen dich in relativ kurzer Zeit die Verbindung schafft zu den Protagonisten. Und wenn dann so etwas Unerwartetes passiert, gleich nach 10 Minuten, dann damit hast du halt einfach nicht gerechnet, wenn du normale Jump'n'Run-Spiele spielst.
Ja.
Also das fand ich sehr Sehr beeindruckend heute. Den Ball mal.
Ich habe auch einen Let's Player geguckt, letzte Woche mehrere Stunden.
Ja.
Irgendwann auch, was mir wirklich Spaß gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Also ich habe kurz überlegt, ob ich für dieses Gespräch, was wir jetzt führen, mir das Spiel kaufe und das Spiel oder mir lieber Let's Play-Videos angucke. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Und das hat mir wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht, weil ich einem amerikanischen Spieler dabei zugeschaut habe, der das dann natürlich eben auch mit dem amerikanischen Sound gespielt hat und dann da seine Sachen noch reingesprochen hat. Und es war manchmal nicht so richtig auseinanderzuhalten, wer jetzt eigentlich spricht, ob das die Spielcharaktere sind oder ob er das ist. Das war sehr, sehr lustig. Aber es gibt eine Stelle, da sagte er, und das hat er auch vor 12 Jahren aufgenommen, also ist schon, da war die Serie noch nicht im Blick. Da hat er gesagt, ja, siehst du, das ist nämlich, deshalb ist das hier ein Computerspiel, weil verfilmen kannst du sowas überhaupt gar nicht. Da habe ich laut gelacht, ey. Ja. Und habe gedacht, witzig. Also ein paar Jahre später wissen wir es halt besser, ne? Aber es zeigt schon auch, mit was für einer Qualität dieses Spiel auftritt. Also was das auch narrativ für eine Qualität liefert.
Mhm. War ja auch eine echte Sensation, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Wikipedia steht auch, das war der Citizen Kane-Moment der Computerspiele.
Echt?
Ne? Wow. Also so von wegen, und ich habe irgendwie auch nochmal drüber nachgedacht, das ist ja 2013 rausgekommen und ihr habt ja, ich sag mal, eine Verbindung zu Game of Thrones.
Ja.
Mhm. Und die 2010er Jahre waren ja das Game of Thrones Jahrzehnt. Ne? Ich glaube, so hattet ihr das mal genannt. Und das war die Zeit, wo dieses Schwarz-Weiß in Geschichten oder in Filmen oder so aufgehört hat. Ne? Da wurden die Graustufen auf einmal sind hochgefahren. Ne? Sowas wie Dark Fantasy ist hochgekommen. Ne? Also Game of Thrones in Serienform, zum Beispiel The Witcher oder so im Spieleuniversum, gibt es ja auch eine Serie von. Mhm. Und da ist dieses Spiel rausgekommen. Und das passt so total gut in die Zeit, ne? Kann man jetzt sagen, das ist postmodern oder so. Aber ich finde schon, also es hat einen nochmal ganz anders abgeholt. Und die Szene, Jay, die du gerade beschrieben hast, die hat auch nochmal ein Statement gesetzt. Ziemlich am Anfang, genau. Ne? So von wegen so hier, ich mache jetzt nicht das, was du erwartest. Ich bin jetzt nicht der Superheld, der über aller Zweifel erhaben ist, sondern ich erzähle hier eine Geschichte und versuche die Intention und das der Person irgendwie nachzuvollziehen. Und es ist dreckig und es ist irgendwie, es tut weh und wir werden auch einfach mal Menschen gefoltert und so weiter. Ne? Es ist auf jeden Fall ab 18 das Spiel und es ist halt, ne, also es nimmt sich so ernst, dass es, also vielleicht eine ganz kleine Kritik, dass es dabei vielleicht das Spiel ein bisschen vergisst, so, ne, ja. Also das eigentliche Spiel oder die Spielmechanik, ne, es gibt ja auch so PuristInnen, die sagen, naja, ein Spiel muss auch als Spielspaß machen und es darf nicht nur Geschichte haben, die würden wahrscheinlich an dem Spiel nicht so viel Spaß haben, wie zum Beispiel an Fallout. So, ne?
Das wäre gleich meine Frage, nämlich schön, dass du es ansprichst. Wie ist es bei The Last of Us? Da ich es ja nur als Serie kenne und jetzt eben so ein paar Let's Play-Dinger gesehen habe, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, die Serie ist sehr nah dran.
Ja.
Aber du bewegst die Charaktere ja schon und ich habe das gemerkt, der kann nach rechts gehen und nach links gehen und geradeaus und wenn er nach rechts geht, nee, da passiert nichts, also muss ich woanders hin. Aber wie viel ist denn da eigentlich Spiel? Normalerweise hast du ja dann, dass du durch verschiedene Türen gehen kannst und wenn du in die eine gehst, kommst du in die eine Welt und in der anderen in der anderen oder sowas. Und sowas ist da gar nicht, gell? Also was spielst du da eigentlich?
Also das ist, wie gesagt, das ist halt so vielleicht die Kritik, wenn man, also die man dem Spiel anlasten kann. Es ist halt sehr schlauchig, das heißt, es führt dich durch einen sehr engen Gang sozusagen und da gibt es nur bestimmte Möglichkeiten. Ne? Das heißt, das, was du machen kannst, sind ein paar Rätsel zu lösen. Irgendwie musst du gucken, okay, wie kommst du oder wie kannst du gucken, dass du Ellie da das Fenster irgendwie hochhilfst oder hier irgendwie über so einen Schornstein drüber gehen kannst und so weiter. Dann gibt es halt noch so ein paar Ecken, wo du dann halt irgendwelche Sachen findest, die du dann später gebrauchen kannst, ne? Irgendwie Verbände oder irgendwelche Teile für deine Waffen und so weiter. Und später findest du dann auch sowas wie so Werkbänke und so, wo du dann deine Waffen ein bisschen verbessern kannst und so weiter, dass du schneller mit einem Bogen schießen kannst zum Beispiel. Und das sind dann sozusagen diese spielerischen Elemente. Ne? Aber eigentlich ist es sehr linear und sehr, sehr schlauchig und führt dich immer ganz genau sozusagen zum nächsten Point of Interest.
So, aber, ja. Aber Ballerei ist ja schon auch dabei, ne? Also so also Ballerspiel.
Ach, guck mal, das habe ich vergessen, genau. Eigentlich, genau, wenn wir über Genre sprechen, ist es ja eigentlich ein Horror-Schleichspiel, würde ich sagen, ne? Weil du schleichst eigentlich sehr viel rum, kannst aber auch ballern, ne? Also es hilft ja nicht überall weiter, nur die Munition ist dann halt rar gesät, das macht das halt umso spannender. Mhm. Genau, aber natürlich, du musst dann auch mal schießen und so weiter, ne? Und
aber du musst mit deinen Ressourcen sozusagen gut umgehen, ja, ne?
Genau.
Ja.
Genau, und wie gesagt, es ist halt meistens besser zu schleichen und es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du das Spiel auch schaffen kannst, ohne zu kämpfen. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht, ne? Aber genau. Ja. Aber du kannst dann, was weiß ich, wenn du so ein, ich sag jetzt mal Zombies, ne? Das sind keine wirklichen Zombies, aber
irgendwie
kannst
schon.
Dich da dran schleichen und das lautlos dann irgendwie umbringen oder kannst es irgendwie umkloppen, dass es dann schreit und dann kommen noch so ein paar andere auf dich zu und so weiter. Ja, genau. Also das ist halt sozusagen das Spielprinzip, ja. Genau, aber grundsätzlich ist es. Also, wie gesagt, kann man drüber streiten, aber
was
eigentlich
ist, dann,
ist die Story im Vordergrund.
Aber was ist dann eigentlich der Unterschied zu einem Film oder einer Serie, die dich ja quasi, wo du ja eben nichts selber machen kannst, okay, aber du gehst ja mit den Protagonisten da genauso mit. Also, was ist der große Unterschied?
Ich meine, das Element der Interaktion ist ja schon trotzdem noch gegeben. Also du musst zwar ein bestimmtes Set an Entscheidungen treffen, um die Geschichte weiterzuführen. Und trotzdem bist du ja aber doch auch handelnder Akteur innerhalb der Geschichte. Das ist vielleicht ein bisschen das Ding. Also vielleicht das Spielelement, ne? Also mehr noch als dieses, dass ich mich beim Serie schauen oder meinetwegen auch beim Roman lesen mit der Figur identifiziere. Beim Spiel ist es tatsächlich so, dass ich ihre Handlungen bestimme und auch die Art und Weise, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Aber also das ist in dem Fall natürlich schon begrenzt, das Set. Aber
ja, eben, das meine ich, ne? Es ist ja nicht eine. Also es ist ja, wie Tim das gerade mit Schlauchig erwähnt hat, es ist ja schon sehr geleitet.
Ja, ja.
Also
genau.
Da hast du ein bisschen was kannst du machen, aber mir schien das jetzt bei dem Let's Play-Ding so zu sein, dass ich dachte, na, da bin ich ja mit meiner Serie eigentlich gut bedient.
Nee, das stimmt. Also das ist auch, ich meine, ich habe mich sehr gefreut, wie nah die Serie an dem Original ist.
Ja.
Aber das ist.
Sozusagen. Die ist wirklich erstaunlich nah
an dem
Spiel, oder? Das hat mich richtig gewundert, muss ich sagen.
Obwohl es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, das haben die sehr schön gelöst, beziehungsweise da haben die nochmal so eine eigene Geschichte reingebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an die dritte Folge der ersten Staffel mit Bill und Frank.
Ja, klar.
Ja.
Das wird im Spiel nur angedeutet.
Ja. Ach, ja, echt?
Ne? Das wird nur angedeutet, wird sich ein bisschen drüber lustig gemacht und so weiter.
Eine der großartigsten Serienfolgen ever, finde ich.
Dankeschön. Also genau das habe ich auch gedacht. Ich fand die so schön, diese Folge, weil das auch, es wird ja manchmal immer, ne, jetzt politisch, aber das wird ja manchmal so besprochen, ja, viel zu woke und so, ne, da werden jetzt alle möglichen, ich sag jetzt mal, Diversitätsdimensionen jetzt irgendwie versucht reinzupressen. Und bei manchen Serien merkt man das auch so ein bisschen, ne, vielleicht als Beispiel die Herr der Ringe-Serie, die da ist es manchmal ein bisschen zu sehr gewollt, aber bei der Folge speziell habe ich gedacht, voll schön.
Total
richtig schön gemacht. Und in der Spielevorlage, da war das so, ja, hier, dieser Frank, ich weiß nicht, der hat sich, glaube ich, erhängt oder sowas.
Ja, der hat sich erhängt, genau.
Genau, der hat sich erhängt und dieser Bill, der ist halt ein bisschen traurig so, aber lässt sich das nicht anhängen und Ellie zielt dann irgendwie so ein Nacktheftchen mit Männern und so weiter raus. Ne? Und dann sagen die, ah, okay, wahrscheinlich war der schwul und die hatten vielleicht irgendwie was miteinander. Mhm. Und das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was sie dann später in der Serie gemacht haben. gemacht haben. Ne? Also,
ja.
Genau.
Das ist also ein richtiges Paar, ne?
Ja,
in der Serie.
Ja, ein wunderschönes
Paar. Genau, in der Postapokalypse. Und das fand ich nochmal schön.
Ja.
Weil das ist ja auch das, was sie, was vielleicht Postapokalypse Geschichten so ausmacht, ne? Also schaffe ich es dabei, menschlich zu bleiben, ne? Oder und das ist bei Fallout ja auch so, ne? Also da ist halt die Frage so, wo verlieren wir unsere Menschlichkeit nicht, so, ne? Und das weiß ich nicht, da fand ich das ein tolles Statement oder eine schöne Geschichte neben diesem ganzen Zombie Gemetzel drumherum.
So, ja, und vor allen Dingen, also sowas in einer Zombie-Serie zu machen, ne?
Ja,
wo es ja eigentlich genremäßig darum geht, klar, du musst flüchten, du musst von A nach B kommen und du wirst bedroht und das ist gefährlich und die Zombies fallen über dich her und wirst es schaffen oder nicht, so, ne? Viel Ballerei und Gedärme und so weiter, ne? Und das ist jetzt ja auch ein, also das ist ja beim Spiel und bei der Serie tatsächlich Programm, da Charakter reinzubringen. Aber dann so eine Folge zu machen, die quasi abgeht von den eigentlichen Protagonisten und sich eine Folge lang auf dieses Paar konzentriert und deren Werdegang zeigt, ne? Ein schwuler Prepper, der irgendwie sich versteckt hat und nun in seinem eigenen Paradies lebt quasi und dann kommt der andere dazu und der will ihn erst irgendwie umbringen und dann irgendwie, aber sie verlieben sich ineinander und das ist so schön dargestellt inmitten einer Zombie-Serie. Also sowas habe ich in diesem Genre bisher noch nirgendwo gesehen. Das ist einfach großartig. Ganz großes Kino, wirklich.
Was ich zum Beispiel auch schön fand, ich glaube, das war auch in der ersten Staffel, Folge 5 oder 6, da haben sie das DLC, also ne, im Computerspielesprache Downloadable Content, früher hat man Add-on gesagt, das heißt so ein kleines, eine kleine Geschichte, die sozusagen dann, die du kaufen kannst, damit du noch ein bisschen Story hast.
Mhm.
Und da war diese Left Behind DLC, das wo gezeigt worden ist, wie Ellie gebissen wird. Ne?
Ah,
und ihre damalige Freundin Riley und so, ne, wo die sich auch küssen und dann kommt dieser Zombie, der erst Ellie beißt und dann die Riley stirbt und Ellie merkt auf einmal, naja, ich verwandle mich ja gar nicht, so, ne, und das fand ich ganz schön, dass sie das sozusagen im Kanon mit drin hatten, ne, damit man das sozusagen wusste, okay, warum ist sie überhaupt gebissen, so, ne, und das fand ich irgendwie auch ganz schön gemacht.
Ja total.
Es ist ja witzig, dass beide Spiele und damit eben auch beide Serien so postapokalyptische Geschichten erzählen, oder? Das ist irgendwie merkwürdig. Warum funktioniert das damit besonders gut? Oder ist das Zufall? Was glaubt ihr? Es geht ums Menschsein oder ums Menschbleiben vielleicht in beiden Fällen. Aber vielleicht bietet die Postapokalypse irgendwie auch noch mehr Möglichkeiten, sich eine Welt auszudenken, die vielleicht ganz anders, ganz neu ist und sich trotzdem irgendwie an unserer heutigen Welt orientiert. Vielleicht, keine Ahnung, liegt da der Reiz?
Ja, also ich finde ja schon, das ist eine philosophische Frage, weil so, nimm dem Menschen erstmal Sicherheit oder Komfort oder sonst was und dann wird sich zeigen, wer er oder sie ist, so, ne? Also,
ja, genau.
Und ich glaube, du könntest ja auch irgendwie einen Bürgerkrieg zeigen oder so und dann auch, wie die Leute dann versuchen zu überleben und sich dann irgendwie, das erinnert mich übrigens an ein anderes Spiel, muss ich ganz kurz erzählen.
Ja.
This War of Mine, das ist zum Beispiel ein Spiel, das ist von einem polnischen Entwicklerstudio, 11-Bit heißen die. Das ist auch so in Schwarz-Weiß gehalten und das ist zum Beispiel ein Spiel, was keinen Spaß macht. weil es genau das ist. Du bist in einem Bürgerkrieg und du hast so eine Gruppe von drei Leuten und du musst versuchen zu überleben. Ne?
Ja.
Und das heißt, irgendwie musst du manchmal dann los und musst zum Beispiel ein älteres Ehepaar überfallen und deren Vorräte klauen und du weißt ganz genau, die nächste Nacht überleben die nicht und damit du überleben kannst. Ne? Das tut auch so richtig, richtig weh. Ne? Und das meine ich damit, das macht keinen Spaß.
Hm.
Aber es ist halt trotzdem auch diese Frage, ne, was du gerade gestellt hast, so, ja, was machen wir, wenn wir, also, ne, wie menschlich bleiben wir oder ist dieses menschlich zu bleiben vielleicht doch ein Privileg, so, ne?
Ja.
Was du dir leisten können musst.
Ja, genau.
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 Ja.
Ja, man sagt ja immer, ne, in der Krise greifst du auf das zurück, was du wirklich bist. So, ne, du kannst vorher 1000 Rollen haben, angelernt, ein Teil auch selber oder Dinge dich nach bestimmten Etiketten und Normen und irgendwas verhalten. Aber in der Krise greifst du immer auf das zurück, was bei dir ganz unten ist, also was sozusagen deine Substanz ist. Kann man halt gucken, was passiert.
Ja, genau.
Wie sehr dürfen wir hier spoilern?
Ach, wir dürfen spoilern, oder? Denkst du noch an The Last of Us oder was?
Ja,
oder?
Ja.
Ich meine,
der ersten Staffel.
Das Spiel ist 12 Jahre alt und die Serie ist immerhin jetzt schon bei der zweiten Staffel und wir warten alle sehnsüchtig auf die dritte.
Weil ich finde, das macht, also das Ende von The Last of Us, von dem ersten Spiel, oder der ersten Staffel der Serie, macht das nochmal total deutlich. Ne? Also diese Beziehung der beiden von Ellie und Joel, die sind, die ist sozusagen, kommt da zum Höhepunkt, weil es auf einmal heißt, so okay, ja, du könntest das Heilmittel für diese Pilzseuche sein, ne, würdest dabei aber nicht überleben. Und Joel trifft diese Entscheidung für sie. So, ne? Und sie selber, ich weiß gar nicht, ob das noch im ersten oder im zweiten Teil vorkommt, sagt ja, also kriegt ja irgendwann raus, dass er das gemacht hat.
Dass er sie befreit hat.
Und,
ne?
Ja, genau. Und sagt, ey, ich hätte mein Leben dafür gegeben, ne, um die Menschen zu, also und das war, und das ist auch das, was so wehtut, ne? Und als ich als Spieler oder wenn ich mir das angucke, dann würde ich sagen, oh, ich glaube, ich hätte das auch gemacht. So, ne? Also lieber ich und die Chance auf alle möglichen anderen oder als dass ich weiterlebe sozusagen. Mhm. Aber Joel war halt nicht der Meinung so, ne? Das heißt, es bringt dich selber als die Person, die zuguckt, auch nochmal in dieses ethische Dilemma und weiß nicht, das fand ich halt auch nochmal so. Also da bin ich auch, da ist mir auch der Mund offen stehen geblieben und da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt und habe gedacht, so, okay, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt vorher, als ich das erste Mal gespielt habe.
Ja. Musst du als Spieler diese Entscheidung treffen oder wird die für dich getroffen in so einer Cutscene, wo das dann...
Gut, das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, auch versucht, um diese Entscheidung herumzukommen.
Aha.
Und der Schlauch hat mich nicht gelassen.
Okay, ja.
Ich habe versucht, kann ich irgendwo anders hingehen? Und das führt dich dazu und du kommst in diesen OP und da steht dieser Arzt und so, ne? Du musst diese Entscheidung treffen und du willst eigentlich nicht. Und ganz kurz, es erinnert mich an andere Spieleserie, gibt es auch eine Verfilmung zu, was auch mit Zombies zu tun hat. Zombie-Serie heißt mir mal gerade.
Walking Dead? Nee.
Walking Dead, dankeschön. Also, genau. Aha. Walking Dead ist ja eigentlich eine Visual Novel oder ein Comic.
Ja. Genau. Ja.
Und das wurde auch als Spiel rausgebracht.
Ja.
Genau, umgesetzt. Und da ist es auch so, dass es auch wirklich so hart, dass du da halt immer Entscheidungen treffen musst. Ne? Also überlebt jetzt der oder überlebt der? Und ich habe dieses Spiel... Ich weiß noch, also den ersten Teil, das ist wirklich eigentlich nur Story und du musst dich dann halt ab und zu entscheiden, aber am Ende ist das Ende ist sozusagen wieder gleich. Ich habe manchmal eine Entscheidung getroffen und habe das Spiel ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe.
Ja. So, ne?
Und habe dann gesagt, alles klar, ich starte jetzt nochmal das Spiel neu und versuche da mal eine andere Entscheidung zu treffen. Das Blöde war, am Ende ist es doch wieder aufs eigentliche Ende zurückgekommen. So, ne? Und das ist also zu deiner Frage, konnte ich mich entscheiden? Also auch da hat mich dieses andere Spiel, was auch so diese harten Entscheidungen waren, hat es das nicht zugelassen so. Ne? Und ich habe selber gemerkt, so, ich habe das Spiel halt quasi gleichzeitig gespielt, einmal mit dieser Entscheidung, einmal mit dieser Entscheidung, einfach weil ich wissen wollte, gibt es einen guten Ausgang? Ne? Kann ich am Ende der Held sein? Können alle überleben? So, ne? Aber naja, die Vorlage, ihr könnt es euch vorstellen.
Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, mal zu Fallout rüberzugehen, weil das eben eine ganz, ganz... Oder Jay, wolltest du noch gerade was zu sagen?
Ich wollte zu diesem Ding nur fragen, aber dann hast du ja quasi nicht wirkliche Entscheidungsfähigkeit. Ich meine, cool finde ich daran, dass du als der Spieler sozusagen in diese Dilemmata-Situation kommst, ja, und sie dann quasi nicht nur als Zuschauer, sondern als Beteiligter durchstehen musst. Aber eigentlich wäre es ja schon schön, wenn die verschiedenen Wege, die du gehen kannst, auch zu verschiedenen Resultaten führen. Ne? Also das finde ich dann ein bisschen schade, wenn es dann auf selbe hinausläuft.
Genau. Dazu bräuchten wir ein Rollenspiel, wie Fallout 1 ist zum Beispiel.
Ja, genau, richtig. Ne? Ja. Und das ist irgendwie eine andere Art, mit Story umzugehen. So. Ja. Eigentlich könnte man ja, ich habe vorhin gedacht, als du die beiden Serien vorgestellt hast, man kann ja von der Serie Fallout fast ein bisschen von Fanfiction sprechen, ne? Weil, also Fallout bietet dir ja, wenn man so will, eine Mythologie oder ein Kosmos, die das Spiel gibt vor, was in dieser Welt sich vorfindet, nach welchen Regeln das funktioniert, wie diese Wesen, diese Menschen oder was auch immer das jetzt sind, diese Ghule oder was man da alles findet, wie die entstanden sind. Ja. Das heißt, das wird alles Cowboys vorgegeben.
Oder, ne? Wie heißen die? Also diese Ghule, ne? Das waren die Ghule.
Ja,
ne?
Ghule, genau.
Diese komischen Cowboys da, ne? Die fand ich super.
Ja, und die Serie kann dann sich all dieser Elemente bedienen und daraus eine Geschichte machen. Mhm. Und die Serie macht das ganz, ganz toll. Aber das Spiel gibt vor, also gibt die quasi die Mythologie vor, ne, könnte man sagen.
Aber da haben die Entscheidungen dann schon andere Konsequenzen quasi. Oder
genau, und da ist es dann so, wenn du irgendwo eine Entscheidung triffst, es gibt ja verschiedene Fraktionen zum Beispiel, dass du dich für eine Fraktion entscheidest, dann ist die andere gegen dich und schießt auf dich, wenn du das nächste Mal bei denen vorbeigehst oder so. Hm. Also das ist dann schon sehr viel deutlicher. So. Und da musst du dann überlegen, wie will ich spielen? So, ne? Und das ganze Spiel ist ja wirklich auch mehr ein Rollenspiel. Ne? Und das nimmt deine Entscheidung halt ernster. Und bei den anderen war das halt eher schon so vorgegaukelt. Und das würde ich auch sagen, wenn du das doof findest, dann ist das ein Kritikpunkt, der auf jeden Fall valide ist, also was jetzt The Last of Us angeht. Aber Fallout ist ein Rollenspiel, das basiert auf so einem Rollenspielmechanismus auch und genau, entsprechend auch mit den Entscheidungen.
Kannst du das mal kurz erklären? Rollenspielmechanismus, dadurch, dass ich quasi immer im Kino war und nie auf den Nerd-Partys, habe ich auch keine Rollenspiele gespielt. Und gucke, und natürlich alles, was ich über Rollenspiele weiß, weiß ich von Stranger Things. Von daher, erklär mal, was das bedeutet, Rollenspiel. Also vielleicht gibt es noch einen oder anderen oder die andere Zuhörerin, denen das wie mir geht, die nicht wissen, was das ist.
Ja. Stranger Things ist ein gutes Beispiel. Ne? Die spielen ja Dungeons and Dragons. Genau. Ne? Das ist ja ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das heißt, du denkst dir das alles aus, wie du dann vorgehst. Und dann gibt es einen Dungeon und Master, der dann sagt, hier, das und das passiert. Bei Fallout ist es so, das basiert auch auf einer Rollenspiel- Dynamik, die nennt sich Special. Das ist eine Abkürzung. Ne, es gibt halt, Special sind 6 Buchstaben. Das heißt, du als Charakter hast 6 verschiedene Eigenschaften. Ne, S für Strength, also Stärke. P für Perseverance, Wahrnehmung. E, Endurance, also Ausdauer. C, Charisma. I, Intelligenz. A, Agilität und L für Luck, also Glück. Mhm. Und du würfelst sozusagen am Anfang aus, wie du, oder kannst es auch verteilen, wie du sozusagen deine Punkte hast. Und entsprechend viel Chancen hast du dann, zum Beispiel, was weiß ich, einer Zombie-Ratte oder sowas oder einer mutierten Ratte irgendwie den Schädel einzuschlagen mit einem ersten Schlag, wenn deine Stärke relativ hoch ist. Ne? Und das Witzige ist, das erinnert mich an einen Kumpel. Ich war mit einem Kumpel mal bei einem LARP. Wisst ihr, was das ist?
Nee.
Live Action Roleplay.
Ah.
Wo man, genau. Das habe ich mal ausprobiert und das ist total witzig. Und der hat gesagt, das erste Mal, wenn du spielst du eigentlich eine übersteigerte Version von dir selber. Und das ist total witzig bei diesem Special-System. Da habe ich immer den Charisma-Wert sehr, sehr hoch gemacht. Weil das Schöne ist, wenn du den Charisma-Wert hoch machst, dann kannst du die Leute alle überreden, dass sie dir das geben, was du kriegst, was du haben möchtest und so weiter. Und das ist halt in der Welt spannend, weil du weißt nicht, was dir so passiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Bethesda war. Die haben immer von dem sogenannten Environmental Storytelling gesprochen. Ne? Also das heißt, die Story ist halt in der Umwelt. Ne? Also du kommst irgendwo hin und du erzählst dir diese Geschichten selber. Aber natürlich stellen sie dann hier, was weiß ich, einen sprechenden Ghoul hin und hier irgendwie eine Stadt. Und da kannst du dann auch was machen. Vielleicht oder ich kann ein bisschen was erzählen zu meinen Erfahrungen auch mit der Fallout-Serie.
Ja, bitte, genau. Also sucht man sich dort dann am Anfang einen Charakter aus und legt fest, welche Punkte der auf diesem Fünfer-Schema, was du gerade erklärt hast, hat. Und das machst du selber quasi. Du sagst,
genau, das mache ich selber. Also vielleicht nochmal kurz zu diesem Special. Also Stärke ist klar, dann hast du dicke Muckis und kannst halt im Nahkampf irgendwie schön draufhauen. Wahrnehmung ist, dass du zum Beispiel relativ schnell sehen kannst, dass da hinten irgendwie was ist. Also das ursprüngliche Fallout 1 von 1997.
So alt ist es schon?
Ja, ja, genau. Das war eigentlich ein rundenbasiertes Spiel. So, ne? Das heißt, rundenbasiert in dem Sinne, so wie Dungeons and Dragons, also bei Stranger Things, ne? Ja. Das heißt, wer ist als nächstes dran? Ja, du bist als nächstes dran. Ich würfel, okay, ich gehe 5 Schritte und so weiter. Mhm. Und wenn du einen hohen Wahrnehmungswert hast, dann siehst du halt hier, da hinten ploppt eine Ratte auf einmal. Wenn ich 1 Schritt gehe, dann ploppt die Ratte auf einmal schon da hinten auf. Wenn der weniger ist, dann gehe ich 1 Schritt nach vorne und die steht direkt vor mir. Nur als Beispiel. Mhm. Ausdauer ist, da kann ich dann halt besonders schnell rennen oder besonders weit gehen. Glaube ich jetzt. Ja, ich glaube schon. Dann Charisma, wie gesagt, ich bin besonders wortgewandt zum Beispiel. Intelligenz, ich kann irgendwelche Rätsel gut lösen, zum Beispiel, ne, die es in der Welt auch gibt. Agilität.
Sprich mit den Rätseln, wenn du dann dran bist, kriegst du leichtere Rätsel wahrscheinlich.
Kriege ich leichtere Rätsel und die sind halt einfacher zu lösen, sozusagen.
Genau.
Und also in dem Spiel gibt es kein, also ist das Spiel, ist der programmierte Dungeon Master, ne, in dem Sinne. Ne? Das heißt, das weiß, was wo ist. Und ich gehe dann irgendwo hin und kann mich dann entscheiden, was mache ich. Und dann
bei Pen and Paper wird ein Dungeon Master ausgesucht, ne? Ein Spielleiter
genau.
ist das, ne?
Der
Dungeon
Master ist genau, Spielleiter, so ist es, ja. genau. Mhm. Und Luck ist halt Glück. Da kann es dann sein, dass wenn du irgendwo hingehst, dann irgendwas passiert. Als Beispiel, in Fallout 1 bin ich mal einfach irgendwo lang gegangen und das kommt in der Serie, glaube ich, auch vor. Die Währung in dem Spiel sind ja Kronkorken.
Genau.
Es gibt ja sowas wie Nuka-Cola, nennt die sich. Das ist ja so ein Coca-Cola-Verschnitt. Und da bezahlst du halt mit Kronkorken. Das ist die Währung. Und ich bin irgendwann mal, hatte wohl einen relativ hohen Glückswert, bin dann irgendwo durch die Wüste oder durchs Ödland gelaufen und bin auf einmal auf so einen Nuka-Cola-Laster gestoßen, der da stand. Ne? Bin da hingegangen und war auf einmal reich. Ja. So, ne? Konnte mir auf jeden Fall auf irgendwelche tollen Schrotflinten oder sowas kaufen. So, ne? Und ein anderes Mal, damit habe ich mir das Spiel kaputt gemacht, quasi. Bin ich weitergelaufen, habe ein UFO gesehen. Da war ein UFO, ist abgestürzt, da waren Skelette von Aliens und da war eine Laserpistole. Was habe ich gemacht? Ich bin da zur stählernen Brüderschaft gelaufen, habe alle abgeknallt, war der Stärkste im Spiel und dachte, ja, okay, jetzt kann ich auch aufhören.
Ach so.
So, ne? Und das ist sozusagen dieser Chaos-Faktor, ne? Der das Spiel halt auch macht. Und da kommen dann auch so solche Sachen, also solche zufälligen Geschichten sozusagen bei rum. Ja.
Aber das Interessante finde ich bei dieser Art von Spiel, dass du im Prinzip der Autor deiner eigenen Geschichte bist.
Ja,
so. Genau. Was das Storytelling angeht, bestimmst du, wie die Geschichte verläuft. Mhm. Es gibt natürlich da auch nur ein endliches Set an Möglichkeiten, weil das Spiel natürlich nicht unendlich viele Möglichkeiten vorgeben kann. Aber die sind doch so viel und weit gestreut, dass das Spielerlebnis wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Und man sich wirklich viele Stunden in so einer doch sehr großen Welt dann auch aufhalten kann.
Aber gibt es denn sowas wie eine Mission? Irgendwas, was du erreichen musst?
Es gibt viele einzelne Missionen. Es gibt eine Hauptmission sozusagen, das ist dann die Haupthandlung. Und dann versammeln sich über die ganze wirklich enorm große Spielewelt, ganz unterschiedliche sogenannte Quests, wo man Menschen trifft, die sagen, kannst du mir helfen? Mein Sohn ist weggelaufen oder keine Ahnung. Der böse, was weiß ich, da will uns alle in die Luft sprengen. Und dann musst du dann eben Rätsel lösen, Aufträge erledigen und so weiter. Und so kannst du, wenn du willst, lauter kleine Handlungen an die große Handlung ran.
Ah, okay.
Anfügen. So.
Aber du hast eigentlich schon ein Ziel, was du verfolgst. Du läufst nicht einfach nur durch so eine Gegend und guckst halt, ob du einen Laster mit Kronkorken findest oder so.
Also. Das ist durchaus auch möglich. Also es gibt eben dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt. Ob man seinen Charakter jetzt enorm weit hoch skillen möchte und dem unglaubliche Fähigkeiten antrainieren will. Oder ob man wirklich so eine Art von Explorer-Spieler ist, der sagt, ich will jetzt einmal diese Welt mal kennenlernen. Mal gucken, wie weit ich komme, ohne zu sterben. So, ne?
Ja.
Es gibt dann eben, diese Welt bietet ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich da drin zu verhalten, was ganz interessant ist, was aber eigentlich nicht zu solchen Situationen führt, wie bei zum Beispiel The Last of Us oder nur selten, wo dir plötzlich das Pipi in den Augen steht und du denkst, das habe ich ja noch nie erlebt. Sowas. Zu solchen Momenten kommt es dann eher nicht, Tim, oder?
Also fällt mir jetzt nicht ein, wie gesagt, bei Fallout ist es so, dass du dann manchmal doch schon so ein bisschen dir ins Fäustchen lacht und dir denkst so, boah, will ich das wirklich oder soll ich den letzten Spielstand wieder nochmal laden, ne? Und mich doch mal umentscheiden, ne? Da bin ich dann manchmal, also ich persönlich bin da manchmal ein bisschen zu inkonsequent, ne? Andere Leute würden ehrenlos sagen, weiß ich nicht, aber genau, weil dann durchziehen und mit den Konsequenzen leben, ne? Also das ist ja sozusagen auch die Geschichte und so funktioniert das richtige Leben ja auch, aber also so richtig emotionale Sachen eher nicht, ne? Also sehr skurrile und absurde Sachen, wo man lacht oder vielleicht eine kurze Story aus dem dritten Teil, also Fallout 3, das ist der erste Teil, wo du aus der Ego-Perspektive spielst. Also die ersten beiden spielt man aus der isometrischen, also so schräg von oben. Und das Tolle an Fallout 3 war, dass das sogenannte Tutorial, also wie das Spiel eingeführt wird, das war sehr, sehr spielerisch. So, ne? Das war sehr schön, du durftest dann Fragen beantworten und dann wurde sozusagen aufgrund deiner Antworten wurden deine Special-Werte dann ausgewählt. Am Ende konntest du das dann nochmal komplett umwerfen. Da gab es eine Szene, du bist halt in so einem Vault, in so einem Bunker aufgewachsen und dann bist du halt irgendwann so, da musst du das erste Mal irgendwie mit einem Luftgewehr so diese radioaktiven Kakerlaken abschießen. Das war schon toll. Und später hast du das Luftgewehr noch und dann gibt es so eine Gang, die nennen sich Tunnelratten. Das waren so Typen, die aussehen wie die coolen Rocker aus den 50er Jahren sozusagen, alle mit so einer Geltolle und so, und die dich dann so mobben wollen und dann ist es mir mal passiert, dass ich dann irgendwie, ne, dann so, hier, lasst mich in Ruhe, und dann ist es irgendwie zum Kampf gekommen. Ich habe halt geschossen und habe dem Chef von diesen Tunnelratten irgendwie in den Kopf geschossen und er ist einfach komplett explodiert. Und ich habe gedacht, nein, was ist passiert? So, ne? Einfach weil das total, und das war so absurd. Ich habe gedacht, so, okay, nee, das kann ich irgendwie nicht. Ich bin noch so, ne? Und das ist
Pazifist.
Das ist sozusagen dieses typische Fallout-Ding, so, ne? Also, dass dir sowas passieren kann, ja. Vielleicht noch ganz kurz auch im Vergleich zur Serie. Da waren halt total viele Sachen drin, die mich ja auch, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ne, die mich sehr abgeholt haben. Ne? Und dann so, ach ja, guck mal hier, da und da und da und so weiter. Und ich habe letztens oder gestern, glaube ich, den Trailer auch nochmal geguckt, jetzt so zur zweiten Staffel. Und da geht's dann ja nach New Vegas. Und das ist sozusagen auch nach dem dritten Teil eine sehr beliebte Adaption von Fallout. Und da wird sozusagen auch nochmal ganz viel damit gespielt und dass sie sagen, okay, das haben wir uns jetzt in der ersten Staffel erspart und ich bin sehr, sehr gespannt wie sie das hinkriegen, dass es auch für Leute wie dich, Jay zum Beispiel, die bis jetzt nur den ersten Teil kennen, wo das konsistent bleibt, ne? Dass die Spielwelt irgendwie an sich schlüssig ist und dass die Story und die Charaktere auch passen. Und da muss ich dir auch nochmal zustimmen, weil du das vorhin meintest. Ich fand die auch super, die Charaktere in der Serie. Ne? Das haben die richtig, richtig gut gemacht. Und das ist im Spiel, da gibt es auch so kauzige Leute, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt nicht an besonders viele. Ne? Da gab es immer mal so ein paar. Aber deswegen, ich glaube, das stand auch bei Wikipedia, ist die Fallout-Serie auch keine Spieleadaption. Das spielt halt nur in der Welt. Ach, so, ja, ne? Ja, weil es halt, weil genau. sozusagen keine Story gibt, so wie bei The Last of Us.
Genau, genau.
Ah, cool.
Ja, es trifft das ganz gut. Ja.
Was würdet ihr denn sagen? Ich würde mal gerne über den Bereich Spiele und Kunst sprechen.
Ja.
Ist das Kunst oder ist das Unterhaltung? Oder und? Unterhaltung. Und wenn es Kunst ist, was ist denn da Kunst? Ja, ich meine, klar, da steckt eine Riesenarbeit drin und es ist zum Teil wunderschön und die Geschichte ist toll erzählt oder sowas, ja. Aber haben Spiele was Eigenes, Künstlerisches? Das waren jetzt 5 Fragen in einer. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich würde gerne noch ein bisschen darüber reden.
Ich finde das eine interessante Frage. Ich könnte die nicht so ohne weiteres beantworten. Ich würde es nicht als Kunst bezeichnen, glaube ich. Aber vielleicht in noch mehr Jahren sagen wir irgendwann. Ich muss gerade komischerweise an Tarantino denken und wie der diese, keine Ahnung, Spaghetti-Western oder so, wie der sich daran bedient, an der Ikonografie von alten Filmen und aus Werken, die früher halt mehr so Popcorn-Kino oder irgendwie einfach Populärkultur waren, auf einmal daraus irgendwie ganz beeindruckende Filme macht und sagt, naja, das ist natürlich das Material, mit dem ich arbeite. Und dadurch hebt er diese alten Filme irgendwie auf ein neues Level sozusagen. Genau. Ja. Und macht damit deutlich, dass das eben ein ganz bestimmter, ganz zutreffender Ausdruck einer ganz bestimmten Zeit war, der so nur da stattfinden kann. Und vielleicht geht es uns mit Computerspielen auch irgendwann so, ich weiß es nicht genau, dass wir sagen, ja, vielleicht war das doch irgendwie eine Form von Kunst. Im Moment hat es noch so ein bisschen den Stellenwert von Pulp Fiction, finde ich. Wobei, wenn so eine Geschichte wie The Last of Us, wenn ein Computerspiel so narrativ so weit geht, dass da eine Geschichte erzählt wird, die einen irgendwie packt, dann nähert sich das Format schon sehr, sehr stark dem Kunstgedanken, finde ich eigentlich. Ne? Ja. Und das ist so, ich finde, das macht das ganze Phänomen so interessant, weil das so schillernd ist, weil es irgendwie nicht so ganz klar zu verorten ist. Das hat Züge von einer richtigen künstlerischen Produktion. Und über die Musik haben wir noch gar nicht gesprochen und all das, was damit ja noch zusammenhängt. Also wie zum Beispiel die ikonografische Arbeit, also was da so an Bildmaterial erarbeitet werden muss, ne, was dann Charakteren gezeichnet wird, was für Musik komponiert wird und so. Also, keine Ahnung. Ich bin da aber ein bisschen unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie schätzt ihr das ein?
Du hast ja vorhin von Unterhaltung gesprochen und also eins ist klar, ich meine, es ist GTA 5 ist das teuerste Unterhaltungsprodukt ever, so, ne? Also das ist teurer als jeder Film gewesen, aber hat auch genauso viel eingespielt wie jeder Film, so, ne? Also jeder Film davor, also nicht noch, also noch viel, viel, viel mehr, ich weiß jetzt nicht, könnt ihr googeln, steht irgendwo. Also von daher ist es Unterhaltung auf jeden Fall. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, Spiele müssen Spaß machen, auch um kommerziell erfolgreich zu sein. Und dann gibt es ja noch diese Unterscheidung zwischen AAA-Spielen, also das sind so die Mega-Blockbuster, so, ne, auch The Last of Us war auch ein AAA-Spiel, also da ist ganz viel Geld reingeflossen, das gehört ja zu Sony, ist für die PlayStation 3 rausgekommen, und war auch ganz lange für die PlayStation exklusiv sozusagen und auch ein Kaufgrund, weswegen Leute sich diese Konsole gekauft haben. Und trotzdem würde ich sagen, ja, und also gerade die Art und Weise, weil ich das vorher noch nicht gesehen habe, macht es zu etwas Besonderem. Ich würde sogar sagen Kunst. Und genau, das sind halt diese sehr teuren Produktionen. Und dann gibt es die sogenannten Indies. Ne, also Indie-Spiele, kleine Spiele, die manchmal teilweise nur von einer Person gemacht worden sind und die einen sehr, sehr viel größeren Wert auch auf so eine künstlerische Geschichte legen. Mhm. Und es gibt da sehr, sehr viele sehr coole, sehr beeindruckende Dinger, die auch kommerziell erfolgreich sind und die ich, wo ich sagen würde, heutzutage, also die ich auch als Kunst bezeichnen würde. Also mir fällt ein Spiel ein, was so eine Erfahrung war, wo ich dachte, das habe ich vorher noch nicht erlebt. Das Spiel heißt Journey. Das ist, glaube ich, auch für die PlayStation 3 rausgekommen. Goofy, kennst du das?
Ich kenne das nicht, ne?
Ist ganz schnell erklärt. Du bist so ein kleines Männchen mit so einem roten Umhang und Schal irgendwo in der Wüste und du läufst los und musst halt irgendwie irgendwo hin und da ist irgendwie so ein Leuchten oder so. Da gehst du erstmal hin. Das heißt, das einzige Ziel, was du hast, ist, das Spiel kommt ohne Erklärung oder Tutorial aus. Du gehst einfach erstmal in die Richtung und hüpfst dann da irgendwie so ein bisschen rum und fliegst dann so ein bisschen durch den Wind und irgendwann kommt eine andere Person dazu. Und auf einmal spielt ihr das zusammen und ihr kommuniziert, aber ihr wisst nicht, wie ihr kommuniziert. Einfach so. Und das heißt, es ist, du spielst und dann kommt online eine andere Person, die dazukommt.
Ach so.
Ihr kommuniziert nur dazu und spielt das irgendwann, spielt das bis zum Ende und kurz vorm Ende geht ihr auseinander und du denkst so und am Ende, und dieses Spiel ist 2-3 Stunden lang, so, ne? Und du denkst, okay, was war das jetzt? Und da habe ich wirklich gedacht, so eine Erfahrung habe ich auch noch nicht gemacht. So, ja. Ne, ich war so beeindruckt, wie ein Spiel es hinkriegen kann, mit so einfachen Mitteln auch so eine Verbindung zu erzeugen mit einer anderen Person, mit der du auf einmal spielst. So, ne?
Und die du gar nicht kennst und so weiter, ne? Also die du wirklich nur aus dieser Welt kennst, quasi. Also.
Genau. Und das ist zum Beispiel was, und da denke ich mir so, da sind Leute hinter, die haben, also das war ein künstlerischer Prozess, da überhaupt hinzukommen und das dann auch noch so zu erstellen, dass das auch sozusagen bei der Spielerin oder beim Spieler rüberkommt.
Ja,
so, ne? Also von daher, also ich bin auf jeden Fall auf der Seite, Spiele sind Kunst. Ne?
Okay.
Können Kunst sein, Team aber Kunst. Es gibt natürlich auch, sorry, wenn ich ein bisschen zu viel erzähle, ich komme gerade so ein bisschen in den Flow.
Dafür bist du ja da.
Dankeschön. Danke übrigens. es gibt auch die andere Seite, ne, der Medaille. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Handyspiele, die dich versuchen, irgendwie so lange wie möglich da dran zu halten. Ne? Mhm. Und die einfach nur dein limbisches System kitzeln. So einfach nur sagen, hier ein Erfolgserlebnis und so weiter. Und die eigentlich wollen, dass du dann irgendwann eine Kreditkarte zückst und dann halt richtig schön hinlegst dafür irgend so ein Schrott. So, ne? Mhm. Okay. Und das gibt's halt auch immer mehr. Das sind die sogenannten Service-Spiele und das ist das, was natürlich aber auch funktioniert. Ne? Also als ein Beispiel Fortnite funktioniert so, League of Legends, World of Warcraft funktioniert nicht so, aber das hat natürlich auch Mechaniken, die dich dazu bringen, halt immer weiter zu spielen, ne, und dich dann an dem Abo zu halten.
Ja.
Und das ist sozusagen, da muss man halt gucken, so okay, es funktioniert, es ist auf so einer monetären Ebene, kannst du vielleicht von Kunst sprechen, aber da wäre ich So zynisch wäre ich nicht, das so zu nennen, so, ne, weil da tatsächlich Leute hinterstehen, die, PsychologInnen, die sagen, okay, wie kriegst du die Leute, wie kriegst du das Maximum an Suchterfahrung
raus? Genau.
So,
und, aber ich meine, gut, das ist ja sozusagen die Frage, die in der Popkultur immer da ist, ne? Also, was daran ist Unterhaltung, was daran ist noch mehr, also oder Kunst? Was daran ist Kommerz? Was daran ist, keine Ahnung, nur hochstilisiert, so, Marketing, so, also das ist ja, ja in der gesamten Popkultur so. Und von daher ist es wahrscheinlich einfach noch ein Unterschied, ob jemand in seinem Kämmerlein sitzt und 3 Tage an einem Bild malt, was er dann ausstellt, und derjenige, der es betrachtet, steht davor und weiß nicht, was damit gemeint ist, macht sich Gedanken drüber, zieht ihn in den Bann oder auch nicht. Da ist es relativ einfach, von Kunst zu sprechen, sozusagen, weil das so der klassische Kunstbegriff ist. Aber in der Pop-Art oder Pop-Kultur, da verschwimmen diese 4 Ebenen halt immer miteinander. Das gibt's gar nicht ohne. Also, genau, und von daher, oder nur ganz selten, also so Eigenbrödler, Musiker, so Vangelis oder so, der dann, weißt du, seine Synthesizer-Sounds baut, was dann auch sehr orchestral ist auf seine Weise, wo du dann irgendwie, ne, das ist dann aber das funktioniert schon nicht mehr so richtig auf der Pop-Ebene, sondern ist dann ja eher mit einer Symphonie zu vergleichen. Also ich will damit sagen, dieses Dilemma hat, glaube ich, Kunst innerhalb von Pop immer.
Vielleicht ist die Frage ja zu pauschal gestellt, ne? Vielleicht kann man nicht die Frage beantworten, sind Computerspiele oder Konsolenspiele Kunst, sondern können sie Kunst sein? So.
Ja.
Und da muss man wahrscheinlich ganz klar sagen, es ist möglich, dass diese Formen, diese Mittel genutzt werden, um richtige Kunstwerke herzustellen.
Ah, das ist
und was du erzählt hast von Tim von This War of Mine, also ein Spiel zu erstellen, was eben keinen Spaß macht, ne? Um irgendwie auch eine Erfahrung möglich zu machen, von denen die Entwickler sagen, das muss jeder Mensch mal erleben, damit man weiß, was Krieg ist. Das ist das, da würde ich dann tatsächlich auch von einem Kunstwerk sprechen. Das ist genau.
Ja, das ist, genau, und da gibt es wirklich einige von. Ne? Und es gibt auch, keine Ahnung, es gibt auch so Sachen, wo ich auch fast schon von Kunst sprechen würde. Kennt ihr den Cookie-Clicker?
Nee.
Der ist das, was es heißt. Ne? Du musst halt immer auf Kekse klicken und dann steht da irgendwie $5 und so weiter. Du musst immer mehr klicken und dann hast du mehr Geld und dann kannst du eine Keksfabrik bauen und dann kriegst du noch mehr Geld und so. Also so ein bisschen auch, um auch so diese Stumpfheit manchmal auch ein bisschen zu übertragen. Vielleicht lese ich da ein bisschen zu viel rein, aber ich finde das manchmal auch ganz schön, so, ne? Also, dir quasi das mal vor Augen zu führen.
Genau, also was vorgeführt zu kriegen, wie man so tickt als Mensch.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, genau. Aber ich finde die Unterscheidung sehr schön, die du gemacht hast, Gofi. Vielleicht ist die Frage nicht, ist das Kunst, sondern kann es Kunst sein? Ich finde, das ist eine super Frage, die man auch auf alle möglichen anderen künstlerische Genres anwenden kann. Super.
Genau.
Sehr gut.
Ja, genau, das dachte ich auch, genau.
Ja, und schafft es, dich zu berühren, so, ne? Oder, oder machst du das halt nur, weil dir irgendwie langweilig ist oder so? Und dann, weil ich habe auch schon Spiele gespielt, wo ich dachte so, ja, ist ganz nett und so weiter. Und da denke ich so, manchmal erwische ich mich, dass ich gucke, okay, wie lange habe ich noch bis zum Ende?
Ja.
Weil ich dann irgendwie auch in die Richtung tendiere, Completionist zu sein. Ich will es jetzt auch zu Ende spielen, aber eigentlich hat es mir schon seit 5 Stunden keinen Spaß mehr gemacht. So,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und dann ist halt die Frage so, also auch bei World of Warcraft zum Beispiel, da spricht man auch manchmal so, ja, einige Sachen, die fühlen sich so nach Arbeit an, ne? So, und irgendwie macht man es dann aber, weil man sitzt jetzt da und man trifft irgendwie seine Freunde und ja, irgendwie, da kann man den Kopf schön abschalten. Und da würde ich auch sagen, nee, da würde ich nicht von Kunst sprechen. Und wie gesagt, aber da, wo Spiele oder Medien allgemein vielleicht dich berühren, also da ist es dann so eine Erfahrung, ich weiß nicht. Ja. Doppelpunkt.
Vielleicht abschließend, Tim, hast du Tipps für uns? Welche Spiele sollten wir dringend mal anspielen? Was ist die richtige Einstiegsdroge für Jay?
Ja,
Ich habe ja mal, nur ganz kurz, weil ich gerade daran denke, es gibt ja diese tolle Netflix-Serie Dark Mirror.
Highscore?
Was?
Ach so.
Dark Mirror,
ja.
Heißt Dark Mirror, oder? Und da gibt es eine Folge, die heißt Bandersnatch, die auch um einen Spieleentwickler geht. Und diese Folge ist quasi auch aufgebaut wie ein Spiel. Und dort kannst du dann eben auch Entscheidungen treffen, wie die Folge weitergeht und so.
Cool.
Und das habe ich natürlich, auch durchgespielt, quasi alle möglichen Varianten. Und manche enden dann im Chaos und andere und so weiter. Also das fand ich dann schon ganz geil, weil das ja quasi mein Medium ist, so eine Filmfolge, wo du dann aktiv dran teilnehmen kannst irgendwie. So. Also das ist, fand ich eine gute Idee, nur mal so nebenbei erwähnt.
Geil, ja.
Bandersnatch.
Also die Frage, wem, was würde ich empfehlen? Ich mache mal kurz einen Bogen. Es gibt ja mittlerweile so viele Computerspiele und ich bin leider, muss ich sagen, eher ein Spielesammler geworden als ein Spieler. So, ne? Das heißt, ich habe ganz viele Spiele auf meiner sogenannten Pile of Shame. Das heißt, das will ich nochmal spielen und dann das und dann das und dann das und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin deswegen vor Jahren dann irgendwann mal dazu gekommen, auf so Rezensionsseiten zu gucken und vor allen Dingen auf so einem Wertungsaggregator Metacritic. Kennt ihr die Seite? Nee. Metacritic.com.
Habe ich schon mal gehört,
Gibt's auch für Filme, Serien, Musik und so weiter.
Ja.
Und da muss ich sagen, da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Goofy, du hast es vorhin schon erwähnt. Hier Bethesda, Skyrim.
Ja.
Das war nämlich so, das war total der Hype und ich bin normalerweise jemand, ich bin immer ein bisschen naserümpfend, wenn es um Hypes geht und gucke mir die Sachen dann erst ein paar Jahre später an. Und das habe ich bei Skyrim gemacht und das hatte eine super hohe Wertung. Ne? Also ganz, ganz viele, sagen wir mal, Computer- und PC-Spiele oder Videospiele, Rezensionen haben gesagt 10 von 10 oder 95 Punkte und so weiter und das wurde alles zusammengerechnet und deswegen hatte das eine hohe Bewertung und ich habe es gespielt und habe gedacht, okay, ihr hattet recht. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ich muss zugeben, es ist wirklich, wirklich gut, weil ich habe den Vorgänger gespielt, so die ersten 1-2 Stunden und war völlig überfordert.
Okay.
Und das hat Skyrim einfach sehr, sehr viel cooler gemacht. Und da war ich dann sehr viel mehr drin und dachte, ja, doch, muss zugeben. Und dadurch bin ich auch auf The Last of Us zum Beispiel gekommen, ne, und habe dann irgendwann auch gesagt, komm, jetzt probierst du es mal aus. Und da muss ich sagen, ja, okay, das hat gepasst. Deswegen diese Aggregatoren sind eigentlich gar nichts. Also Metacritic ist eine ganz gute Angelegenheit, um zu gucken, was ist denn da so hochgerankt und so weiter.
Ja.
Und da sind dann auch die üblichen Verdächtigen, GTA und Super Mario und Zelda und was weiß ich, ne? Also das kann man alles auf jeden Fall machen. Oh ja, und dann musst du halt gucken, was interessiert dich, ne? Storybasiert oder eher Strategie oder weiß ich nicht, ne? Da gibt's ja auch dann noch verschiedene Genres. Wie soll ich die Frage beantworten?
Nee, das ist ein schöner Tipp. Also kann man sich fortbilden, wenn man mal wirklich mal gucken will, ob man irgendwo reinkommt. Ja.
Ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen, das war, glaube ich, während Corona, zu Silvester, so eine Art Computerspiele. Ich habe das dann Zug durch die Spielegeschichte genannt und habe meiner Familie dann ein Referat gehalten über die besten Computerspiele, die in dem Jahr rausgekommen sind.
Das ist ja geil.
Nach 2 Stunden hatten die keinen Bock mehr und ich habe es eisern durchgezogen. Ich habe es dann irgendwann auch mit Freunden gemacht und dann noch so online und bei Twitch und so weiter. Also das ist, das macht mir sehr großen Spaß und die dann natürlich auch zu spielen, ne, wenn dir das irgendwie im Multiplayer geht.
Ja,
ich würde dir gerne eine gute Antwort geben, aber das ist das Beste, was mir gerade einfällt.
Voll gut.
Ja, super.
Ja.
Aber wenn wir gerade bei letzten Worten sind, dann wollte ich einfach noch mal kurz erwähnen, dass wir drüben bei Popcorn Culture tatsächlich eine Folge zu The Last of Us gemacht haben, die auch wirklich schön ist, und zu Fallout. Also wenn euch diese Serien interessieren, jetzt auch nach dem, was wir jetzt gesprochen haben und ihr sie noch nicht kennt oder sie kennt und euch ein Gespräch über diese beiden Serien interessiert, sind zwei Folgen. Einfach mal bei Popcorn Culture ein bisschen im Back-Katalog gucken. Da haben wir zwei schöne Talks zu den Serien jeweils gemacht.
Sehr cooler Tipp, ja.
Kann ich auch empfehlen.
Ey, Tim, danke, dass du uns ein bisschen weitergeholfen hast bei diesem Thema.
Ja, super. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen verstanden, warum Menschen zocken. Ne? Wahrscheinlich aus gar nicht so viel anderen Gründen, als wie ich Filme und Serien gucke. Nur, dass man es halt noch ein bisschen interaktiver hat.
Genau.
Also verstehe ich. Und ich vergesse es auch gleich wieder, damit ich nicht noch damit anfange, weil irgendwann muss man ein normales Leben führen. Also,
genau, aber da gebe ich jetzt noch mal ganz kurz einen Tipp. Ich würde nicht mit einem Rollenspiel anfangen. Die sind meistens 100 oder 200 Stunden lang. Echt? Deswegen scheue ich mich auch ganz oft davor. Ich weiß, es ist super und so, aber ich traue mich noch nicht anzufangen, weil und das ist wirklich ein Punkt, ne? Und da, ich glaube, da kann ich sagen, ich bin doch ein bisschen erwachsener geworden, dass ich das nicht mehr einfach so mache, dass ich sage, dass ich mir gut überlege, fange ich jetzt damit an, ich gucke auf meinen Kalender, ich habe noch so viele andere schöne Sachen und ich gucke auch total gerne Filme und Serien, also von daher.
Ich habe die Rollenspiele, von Bethesda so in meinen 30ern und 40ern gespielt, auch die Vorgänger von Skyrim. Könnte ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, da so viel Zeit zu investieren, aber ich muss sagen, es gibt Spieleerfahrungen, an die denke ich sehr gerne zurück, ganz ähnlich wie Urlaubserinnerungen. So.
Stimmt.
Gibt es so diese Momente, wo du denkst, oh ja, ich weiß noch, wie ich in diesem Zimmer gesessen habe und was das für ein Abend war und wie mich das gepackt hat und so. Das sind schon wirklich schöne Erinnerungen, die man auch mitnimmt. Ne? Also, genau. Aber man muss wissen, was man sich antut, wenn man so ein Spiel beginnt. Das stimmt schon.
Also, ja gut, ich glaube, meine Computerspiele-Erinnerung wird jetzt auf ewig der offene Mund dieses Let's Players sein, der nicht fassen konnte, was The Last of Us mit ihm nach 10 Minuten macht. Also,
voll geil.
Nicht die schlechteste Erinnerung, würde ich sagen.
Ja, genau.
Aber jetzt, wo du Bethesda nochmal erwähnt hast, die Neuauflage von Doom, das wäre vielleicht ein guter Einstieg, wenn du es magst, dass es so richtig schön spratzt.
Okay.
Weil ich bin ein Verfechter der Katharsis-Theorie. Es gab ja immer diese Killerspiel-Debatte.
Genau.
Und ich sage, nee, du kannst auch mal richtig schön die Sau rauslassen, indem du dann mal ein paar Dämonen zerschnetzelst und einer Kettensäge und so. und danach geht's dir einfach besser.
Und du bist hinterher ein besserer Mensch.
So ist es, genau. Also von daher. Genau, also zumindest, da habe ich auch.
Zumindest ein entspannterer vielleicht.
So ist es, ganz genau. Entspannter, genau.
Tim, du bist ja Popkunst-Seele-Hörer, ne?
Ja.
Du kennst ja unser abschließendes Ritual.
Durchaus.
Möchtest du uns darin vielleicht mal anleiten?
Das wäre mir eine Ehre. Jay, Goofy, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Danke, Tim, dass du da warst. Danke, liebe Zuhörenden, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Freut euch drauf. Macht es gut.
Genau. Tschüss. Vielen Dank, Tim.
Ciao.
Das war klasse.
Ciao.